ist täglich näher. Und meine Hoffnung und mein Gebet für diese Predigt ist, dass in dir ein Verlangen wächst, Gott immer täglich näher zu kommen. Und ich bete nochmal zum Anfang. Ja, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mitten unter uns bist, Herr Jesus, und dass du den Weg zum Vater freigemacht hast. Und durch dich, Geist Gottes, dürfen wir erleben und erfahren, wie groß und mächtig du bist. Und ich bitte dich, dass du zu unseren Herzen heute Morgen sprichst, dass du uns zeigst, dass wir dir täglich näher kommen dürfen, Herr. Und du hast es uns perfekt vorgemacht, Herr. Und ich danke dir dafür, dass wir von dir lernen dürfen, Herr Jesus. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen heute berührst, unseren Geist und auch unseren Körper. Danke, 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 dass bei dir vollkommene Heilung ist und auch, dass du einfach der bist, der unsere Herzen berühren will. Danke, Jesus. Amen. Ich habe euch auch einen Zettel auf euren Platz gelegt. Da könnt ihr nachher so ein bisschen mitmachen. Ich gehe nämlich einige Punkte durch und das hilft euch dann nachher ein bisschen. Genau, also heute wollte ich euch nochmal, in 2. Mose 33, Vers 11 steht: Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde miteinander reden. Also ich habe noch eine kleine Einleitung und daher geht es zu den Zetteln. Also das findet ihr da noch nicht ganz drauf. Genau, und das erstmal verinnerlichen, dass Mose und Gott sich von Angesicht zu Angesicht untereinander unterhalten haben. Wie Freunde, das ist doch Wahnsinn, das ist einfach Wahnsinn, sich sowas vorzustellen, wenn man sich das so bildlich vorstellt. Ich sitze mit einer Freundin oder ich sitze mit Andreas zusammen, so Angesicht, face to face. Und wir teilen einiges. Und so hatte Mose einen Kontakt zu Gott oder eine Beziehung, wie ein Freund. Und oft fühlt sich das doch ganz anders an, wenn wir so an uns denken. Kennt ihr das Gefühl? Gott fühlt sich manchmal so an wie ein Gott in einem Land vor unserer Zeit. Er ist der Gott Moses, der Gott Abrahams, der Gott Jakobs. Oder ihr hört von jemandem, wow, der hat das und das mit Gott erlebt. Aber wie ist das heute? Wie ist heute dein Gott? Wie fühlt sich dein Gott heute an? Vielleicht sagst du, Rosi, ich habe Jesus lieb, ich schätze ihn, ich ehre ihn, er ist mir wichtig, er ist ein Teil meinem Leben. Aber wenn du so wirklich so Hand aufs Herz packst, wie nah bist du Gott, wie nah bist du ja, deinem himmlischen Papa? Und gute Freunde und Beziehungen, die fallen uns nicht in den Schoß. Und ich merke das immer wieder, eine gute Ehe, da braucht man viel Zeit, viel Kraft, man muss reden, auch gute Freunde. Die findest du nicht so. Da kannst du nicht einmal sagen, ah, das ist mein guter Freund, sondern da muss ich investieren, da brauche ich Zeit miteinander. Und Glaube ist genauso. Glaube ist nichts, was passiv an dir vorübergeht oder vollzogen wird. Es ist nicht so, jetzt entscheide ich mich für Jesus, bang, jetzt habe ich einen Glauben der Berge versetzt, sondern wir nehmen uns auch Zeit für Jesus und für Jesus unseren Freund. Das ist etwas Aktives, wo wir investieren müssen, sollen. Können, dürfen. Und Jakobus sagt, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Und in Lukas 11 wird berichtet, Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. So, und jetzt kommt es gleich eben zu der Mitschrift, ne? Denn den Rest der Predigt möchte ich genau darüber mit euch sprechen. Wie kannst du eine lebendige, freudige, kraftvolle, tägliche Gebetszeit haben, die dich auch Gott näher täglich bringt? Und hier wollen wir mal schauen, was Jesus gesagt hat. Und da hat er uns das Vater unser, ne? Da ist jetzt die Mitschrift ganz wichtig, hat er uns beigebracht. Und das möchte ich jetzt so ein bisschen mit euch zusammen durchgehen. Er sagt, ihr wollt so beten wie ich, ne? Sagt Jesus zu denen, das ist super. Ich erkläre es euch, ich bringe euch selbst an diesen Ort, damit ihr nicht länger nur sehen müsst, wie ich das mache, sondern ich möchte, dass ihr es selber erlebt. Und Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 9 bis 13, da sagt er, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, das kennen wir ja alle, ne? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, so auch wie im Himmel, so auf Erden, gib uns unser tägliches Brot heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und Jesus hat uns da etwas ganz, ganz Wunderbares an die Hand gegeben. Man kann das natürlich so ganz schnell zack, 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 runter beten und das hat kaum Bedeutung für einen. Aber ich möchte jetzt mit euch ein bisschen in die Tiefe gehen und eben halt, das sind so 7 Punkte, die ich so zusammen habe. Genau, Ronny, jetzt kannst du das erste Mal anmachen und ich möchte euch in 7 Punkte durch das Vaterunser mitnehmen. Genau, das allererste ist, unser Vater, der du bist im Himmel, komm zu Gott, deinem Vater. Begegne Gott als dein Vater, dein Papi. Das hatten wir jetzt gerade letzte Woche ganz oft immer gehört von einigen. Papi. Papi ist was Intimes, ist was Enges. In Beziehung komme ich da. Und da ist auch der Schlüssel, das ist der wichtigste Schlüssel für eine Gottesbeziehung. Und es ist so entscheidend, wie du Gott siehst. Denn die Art und Weise, wie du ihn siehst, bestimmt die Art und Weise, wie du ihm begegnest, wie du betest. Deshalb war bei meiner letzten Predigt, war mir das so wichtig, dass wir den Vater im Himmel als einen liebenden Vater sehen, der für uns ist, der gut ist, der es gut mit uns meint. Und wenn das hier von hier oben in unser Herz fällt, dann freuen wir uns, ihm zu begegnen. Das ist unser Papi. Aber wenn wir ein Bild haben, wenn du denkst, dass er dich verurteilt, dass er nicht wirklich gut ist, dass du ihm nicht wirklich vertrauen kannst, dann verbringen wir nicht gerne Zeit mit ihm. Und vieles läuft auch unbewusst ab. Dann sind wir nicht gerne mit ihm unterwegs. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn wir nicht gerne beten oder nicht gerne reden mit ihm, nicht Zeit verbringen. Aber wenn wir verstehen, dass Gott voller Liebe ist, dann haben wir gerne Zeit mit ihm. Und ich bin ja schon auch einige Jahre unterwegs mit Gott und damals war Beten für mich anstrengend. Ich habe ganz wenig gebetet, kaum. So, also ich konnte reden, quatschen oder überhaupt mich mit Sachen beschäftigen. Filme habe ich gern geguckt über Jesus, aber beten, da gab es nicht viel bei mir im Leben. Und ich bin sogar auch eingeschlafen beim Beten. Oder ich lag dann im Bett, habe gebetet und dann war ich ganz so anders. Und auf einmal habe ich für einen Kuchen gedankt. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber das war für mich eine fromme Haltung, eine fromme Handlung. Da war nicht viel so an Beziehung. Und ich habe auch sehr lange gebraucht, um Gott auch zu sagen, was ich denke, was ich fühle, weil ich immer dachte, was soll ich dir das sagen? Du weißt es doch sowieso. Da steht doch auch, Gott kennt unsere Gedanken, unsere Gefühle, bevor wir es aussprechen. Warum soll ich dir das denn erzählen? Und ich hatte mal ein Erlebnis, das ist auch schon ganz viele Jahre her, da wurde ich ganz, ganz doll verletzt. Und ich war in meinem Herzen ganz verletzt und ich konnte gar nicht damit umgehen. Und da habe ich nur gedacht, Gott, bitte hilf mir, vergib mir, peng. Amen. Also da war nicht viel an Gebet und dann hatte ich so den Eindruck, dass Gott sagte, sag mir doch, wie geht's dir denn? Was empfindest du? Wie sieht dein Schmerz oder worüber bist du traurig? Was hat dich traurig gemacht? Ich dachte, hä? Also das war für mich so fremd, weil ich diese Art und Weise gar nicht kannte. Ich kannte sie auch nicht von meinem Vater und auch nicht in Beziehung mit Freunden. Aber man kann das lernen und es ist nie zu spät. Und ein guter Freund, wenn man so Face-to-Face-Zeit hat, wie Mose das mit Gott hatte, dann sagt man auch einander, was man denkt, was man fühlt. Und manchmal denken wir, das ist so weit weg. Aber das dürfen wir Gott sagen. Und da kann ich euch auch nur den Psalm 69 mal mit auf den Weg geben. Da ist David so ehrlich zu Gott, der schüttet seine ganze Seele aus. Und als ich den letztes Mal gelesen hatte, da habe ich nur gedacht, boah, wie ehrlich ist da? Was muss da für eine enge Beziehung sein, wenn ich Gott mein Herz so weit öffnen kann, meinem Papa? Und das wünsche ich uns. Wenn wir das verstehen, ganz tief in unserem Herzen, dann können wir mit allem zu Gott kommen. Und dann trauen wir auch. Und ich habe, wie gesagt, sehr lange dafür gebraucht. Und ich habe verstanden, dass Gott keine Frömmigkeit möchte. Er will mein Herz. Und dann ist die Beziehung da. Und dann ist alles einfacher. Es ist einfacher, wenn ich Gott vertrauen kann, wenn ich weiß, wie er tickt, wie er ist, dann ist es auch einfacher für mich. Und im nächsten Vers, oder ein paar Verse vorher meine ich, Vers 6, sagt Jesus etwas ganz Interessantes noch zum Gebet. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Warum sagt er das denn? Natürlich kann ich jederzeit, ich bete auch immer wieder überall. Wenn Situationen sind, auch Jesus, hilf mir jetzt mal oder das oder wenn ich mit Freunden zusammen bin, betet mal. Aber dieses Intime, Innige, das habe ich doch wirklich auch mit einer Freundin oder mit meinem Mann, wenn wir uns Zeit miteinander nehmen. Und gerade in der heutigen Zeit, ich sage nur Handy, Ich weiß nicht, wie ihr mit eurem Handy umgeht. Ich kenne auch viele Ehepaare, da läuft nicht viel an Kommunikation. Das Handy ist ständig da. Und bei uns ist es auch so. Manchmal sage ich, Andreas, du bist mit deinem Handy mehr verheiratet als mit mir. So, ich weiß nicht, ob Männer das... Nein, ich will nichts klischee-mäßig sagen. Wir Frauen sind ja immer im sozialen Chat unterwegs und so weiter. Man steht manchmal auf mit dem Handy, man geht ins Bett mit dem Handy. Nein, aber wir beten auch noch so. Aber ich finde, das Handy nimmt manchmal so viel Raum ein, wenn wir diese Zeit investieren würden in Beziehung mit Gott oder im Bibellesen. Und deswegen denke ich mal, es ist so wichtig, dieses ins Kämmerlein gehen. Ich versuche morgens immer so meine Zeit mit Gott zu machen und dann liegt mein Handy da. Ich schaffe es noch nicht, es ganz wegzulegen, aber es ist auf lautlos und umgedreht, weil manchmal siehst du ja das Display, wenn du was kriegst, und umgedreht. Und zwischendurch denke ich, oh, guck doch mal rauf, vielleicht ist jetzt was gerade Wichtiges. Oder schreibt doch jemand was Wichtiges. Ich werde doch immer wieder abgelenkt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, was euch ablenkt. Aber die beste Zeit habe ich wirklich, wenn Andreas und ich spazieren gehen, weil du kannst ja schlecht mit dem Handy, dann läufst du irgendwo gegen, dann unterhältst du dich auch. Also für mich ist es so schön geworden, wir gehen viel spazieren, beten dann auch und dann können wir uns gut unterhalten, wenn das Handy weg ist. Oder auch bei mir, ich versuche es dann wirklich irgendwann mal vielleicht ganz aus dem Zimmer rauszunehmen. Und Gott weiß, dass wir einfach so abgelenkt sind oder so schnell abgelenkt sind mit unseren Gedanken hier und ach, da ist die nächste Sorge. Und deswegen sagt er, geh in dein Kämmerlein. Es muss nicht viel sein. Mach 10, 15 Minuten und nimm mal den Zettel, am Ende der Predigt wird ihr dann auch wissen, dann gibt er euch ein bisschen mehr Inhalt, der Zettel. Und dann nimm dir Zeit mit deinem Gott. Und du kannst ein Leben lang mit Gott reden und trotzdem fühlst du dich nicht verbunden mit ihm. Ich hatte das ganz viele Jahre. Und eine Freundin sagte, ja, frag doch Gott, was er dazu denkt. Ich dachte, ah, witzig, frag doch Gott, ja, kriege ich denn eine Antwort immer so? Wie sieht das aus? Die hat eine ganz enge Beziehung oder enger und liest auch viel, aber weil sie auch investiert hat. Die hat mehr, also es ist ja nicht so akustisch, sondern wenn wir im Wort Gottes lesen oder einen Eindruck haben oder so. Aber ich fand das immer so, oh, toller Satz. So, aber mittlerweile, über die Jahre, verstehe ich das, was es heißt, hey, ich kann mir auch eine Antwort von Gott holen. Wenn ich mich aber auch mit ihm beschäftige, das ist ja immer so ein Schlüssel. Wir haben ganz schnell, ganz gerne, bitte doch mal eben für mich, vielleicht hast du einen Eindruck oder was denkst du? Aber wir sind manchmal ganz schnell und gehen an Gott vorbei. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, dass ihr euch Zeit nehmt im Kämmerlein. Und natürlich ist es auch so, das fällt uns nicht zu. Wir brauchen da Zeit und müssen da auch ein bisschen investieren, aber es ist immer gut, in Beziehung zu gehen und Gott wird euch da begegnen. So, dann das Zweite, geheiligt werde dein Name, lauf zu seinem Namen. Zum Beispiel, wenn ich sage, hey, da hinten, ganz in der Ecke, mit dem lila Pullover, hallo, und der Brille. So, und wenn ich sage, hey, Jenny, das ist doch viel schöner. So, ne? Ich will euch sagen, wenn ich jemanden mit dem Namen kenne, dann ist es eine Beziehung. Es ist viel schöner, jemanden mit dem Namen anzusprechen. Und wenn ich den Namen kenne, dann ist das schon eine kleine Verbindung. Oder in der Pädagogik sagt man ganz oft, lerne die Namen der Kinder auswendig. Und ich finde das so schön. Und natürlich geht man auch runter, Augenhöhe und so weiter. Aber wenn ich den Namen kenne, das gibt eine Verbindung. Und so ist es auch mit unserem großen, mächtigen Gott. Und er hat ein paar Namen. Und diese Namen zeigen, wer er ist und was er in deinem und meinem Leben tun will. Diese Namen haben Autorität und da steckt was hinter. Deshalb sind auch einige Namen auf den Zetteln mit drauf und das ist ein Schlüssel, das sind Verheißungen hinter. Die dürfen wir beten, die können wir proklamieren, die dürfen wir aussprechen. Und das mache ich immer ganz oft und ganz einfach wie so ein Kind. Und wir dürfen auch werden wie Kinder. Da steht zum Beispiel Gottes Name, ist zum Beispiel auch die Gerechtigkeit eins davon. Mir sind meine Sünden vergeben, er ist meine Gerechtigkeit. Ach super, du machst schon gut mit, ich habe nicht weitergeklickt, sehr gut. Genau, ich bin gerecht durch Jesus, er ist meine Gerechtigkeit. Dann er ist mein Friede, Shalom, er ist mein Friede. Auch wenn so viel Chaos um mich herum ist oder ich Chaos in mir habe und nicht mehr weiß, ey, wo geht's lang? Und dann, wenn ich bete und wenn dann der Friede kommt, das ist doch Wahnsinn. Wo haben wir das? Wo gibt es sowas? Das kann uns doch nur Gott geben. Oder er ist der gute Hirte. Gott wird mich leiten. Das ist sein Name. Er sorgt für mich. Er passt auf mich auf. Er ist mein Versorger. Das mache ich ganz viel im Moment. Dass ich ganz viel sage, Gott, du hast gesagt, dass du mein Versorger bist. Ich darf alles auf dich werfen. Stell dir mal vor, wir machen das. Wie frei wären wir, wenn wir das schaffen würden. Aber ich schaffe das doch nur, jemandem was abzugeben, wenn ich weiß, ist er denn vertrauenswürdig? Deswegen muss ich erst zum Anfang, ist das mein Papa, dem ich wirklich vertrauen kann? Deswegen ist diese Reihenfolge von dem Vater unser so wichtig. Genau, und wenn ich aber weiß, er ist mein guter Papa, dann kann ich das loslassen, so wie kleine Kinder sich in die Arme vom Vater einfach fallen lassen. Das ist ja immer so dieses Vertrauensbeispiel. Das Kind ist ganz oben, komm, spring einfach. Wenn wir Erwachsene ja immer ganz, ganz viel Kraft brauchen, im Erwachsenenalter zu springen, aber Kinder springen einfach. Wenn der Papa da unten ist, bang, die springen, manchmal bist du gar nicht so schnell, dass du deine Arme offen hast, das kennen wir auch, und dass die Kinder gleich sofort zu dir springen wollen. Und das wünsche ich dir und mir. Oder Heiler. In ihm finde ich Gesundheit. Er ist mein Heiler. Natürlich hat er Ärzte gegeben. Aber in dieser Kombi, wir dürfen für die Ärzte beten, dass alles gut läuft, dass Gott sie segnet, ihnen Weisheit gibt. Genau, und dass wir Danke sagen für seinen Namen und für das, was dahinter steht. Genau, jetzt kommt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Bete zuerst für Gottes Priorität. Oft starten wir so, Vater im Himmel, ich möchte das oder das oder das. Oder Vater im Himmel, gib mir das, gib mir jenes. Also man hatte da so seine Listen, aber Jesus sagt als erstes zweimal das Wort, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten, also wir fallen nicht hinten weg, dann wird er uns sowieso all das geben, was wir brauchen. Er kennt unsere Anliegen, unsere Wünsche. Damit dürfen wir alles auch zu ihm kommen. Aber mach das nicht zu deiner Priorität, sondern setz dich für sein Reich ein. Und das habe ich die ganzen Jahre immer, immer wieder erlebt und erfahren. Also wir sind jetzt 27 Jahre, bin ich unterwegs und mit Andreas seit 26 Jahren. Und als unsere Kinder klein waren, wir haben immer das zur Priorität gemacht, Gott zu dienen. Und dann kamen natürlich manchmal auch die Kinder zu kurz. Ich sagte, Gott, ich investiere mich in dein Reich. Investiere du dich in mein kleines Reich, in meine Familie, in meine Kinder, in meine Ehe. Und ich kann nur sagen, ich bin so dankbar, solche tollen Kinder zu haben, so einen tollen Mann. Ich lebe ein Leben, ich bin da so dankbar für das, was ich alles habe. Und es gab viele Höhen und Tiefen, aber Gott hat sich gekümmert, weil immer die Priorität Gottes Reich als erstes ist. Was ist denn Gott wichtig? Was ist denn sein Reich? Menschen. Seine anderen Kinder, die ihn noch nicht kennen. Das ist sein Reich. Andere, die ihn noch nicht kennengelernt haben. Wenn du dir vorstellst, so, wir stellen uns jetzt mal vor, wir haben zwei Kinder. Die gehen in den Wald, verlaufen sich und eins findet den Weg raus. Das andere ist noch nicht da. Ich freue mich tierisch über das eine Kind, was da ist. Aber wo ist mein Fokus? Wo ist mein Herz? An wen denke ich immer? An das Kind, was noch nicht da ist. Was im Wald ist, was verirrt ist. Ich genieße das andere Kind, aber mein Herz, mein Gedanke, ich glaube, das könnte ich nie loslassen, wenn ich mir das wirklich vorstelle. Viele von uns hier haben Kinder, wenn ihr euch das vorstellt, das wäre doch immer da. Der Gedanke wäre doch immer an die verlorenen Kinder, die noch nicht da sind. Und ich denke mal, das heißt nicht gleich, natürlich haben das welche auch voll auf dem Herzen, die gehen einfach zum Bahnhof oder gehen da und dahin, erzählen gleich von Jesus. Ich bin eher so ein, das geht bei mir über Beziehungen. Ich lerne Menschen total gerne kennen, die sollen mich so ein bisschen kennenlernen und dann komme ich oft immer, wenn da Nöte sind, darf ich für dich beten. Oder ich schenke ihnen irgendwie was Nettes mit einer schönen Karte. Also ich mache das so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich versuche sie erstmal ein bisschen kennenzulernen, weil ich kenne auch, jeder ist ja geprägt, man kann auch jemanden gleich abschrecken. Wenn man gleich sofort, bang, du brauchst Jesus, bekehr dich gleich. Aber welche haben aber auch die Gabe, versteht mich nicht falsch. Aber meins ist es so, ich muss jemanden erst kennenlernen. Da durfte ich schon ganz oft darüber, also meine Freundin, die jetzt oft meine Freundin sind, zu Jesus führen. Und das ist auch so ein Geschenk. Und was ich total liebe, mit Menschen zu beten. Und da kommt der Geist Gottes. Wenn wir die Menschen fragen, welche Not hast du? Auch wenn die noch gar nicht an Gott glauben oder so. Mit den meisten kannst du beten. Die sagen, oder dann frage ich, darf ich dich segnen, darf ich für dich beten? Und da, ich habe es doch fast nie erlebt, ich kann mich gar nicht groß erinnern, dass sie sagten, nee, will ich nicht. Im Gegenteil, die haben sich gefreut, dass jemand da ist, der für mich betet. Nicht gleich sofort, hey, jetzt musst du dich gleich bekehren. Einfach erstmal, Gott ist da und der liebt dich und der hat einen Plan. Oder nicht gleich Plan, ihr wisst, wie ich es meine. So einfach segnen und hey, ich will dir was Gutes tun. Und dann schauen, die nächsten Schritte. So, aber dass uns Menschen wieder wichtig sind, dass wir wieder rausgehen, dass wir Menschen, die auch um uns herum sind, sehen die, dass du Jesus in deinem Herzen hast. Nehmen sie das wahr. Oder denken die, das ist aber ein miese Peter oder die ist ja komisch, die ist ja zickig. Was? Also die gucken genau, wie wir drauf sind. Also das habe ich auch schon. Aber wie? Du bist Christ? Oder manchmal können wir auch ganz schön schräg sein als Christ. So, ne? Dass wir uns echt gucken, lass uns wirklich anziehend sein. Dass sie sagen, ey, und das, was der hat, was die hat, das möchte ich auch haben. Und das ist das Reich Gottes. Die Priorität von Jesus, von Gott, sind einfach die verlorenen Menschen. Genau, deshalb sagt Jesus auch in Lukas 12, Vers 31, er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Der Hauptfokus in diesem Satz ist einfach, dass Gott den anderen sieht. Und da können wir einfach manchmal auch nur, ich back mal was, ich koch mal was. Es gibt so viele Varianten, wo wir eben halt für andere da sein können. Und auf dem Zettel sind unten auch so Gebetsanliegen noch, dass du für das Land, ne, die Verlorenen, dein Land, deine Stadt, die Gemeinde, dein Arbeitsplatz und gerade jetzt in der Corona-Zeit, dass wir auch für unsere Regierung beten. Da ist ja alles heute Morgen so, dann wieder so. Wann ist jetzt die Maskenpflicht aufgehoben oder wird die überhaupt aufgehoben? Mindestabstand ist ja alles so durcheinander, dass wir einfach beten und auch um Gesundheit beten. Also manchmal weiß ich gar nicht, was darf ich noch, was darf ich nicht, wann ist das? Und dass wir einfach beten, dass die Regierung auch gute Sachen macht, dass sie gut regiert, dass sie gute Regeln aufsetzt und. Genau, und wenn wir das Anliegen als erstes haben, dürfen wir wissen, dass Gott unsere Wünsche, Bedürfnisse erfüllen möchte. Genau, unser tägliches Brot gib uns heute. Verlass dich auf Gottes Versorgung. Und wie gesagt, das durften wir schon so viele Jahre erleben. Und Andreas und ich, wir waren damals in der Bibelschule. Da wurde unser erster Sohn geboren. Wir hatten nichts angespart und Gott hat versorgt. Das war so schön zu erleben. Diese Zeit, also da denke ich so gerne zurück, wir hatten so wenig, wir hatten kein festes Einkommen, da haben uns Geschwister unterstützt und wir hatten sogar so viel Geld noch gehabt, dass wir uns ein Auto leisten durften und wir hatten andere auch noch unterstützen können. Und dann war es auch so, dass wir mal ein Fluggeschenk gekriegt haben. Also Gott lässt sich immer, ich sage immer, nie lumpen. Also wenn wir in sein Reich investieren oder auch sagen, so ich will mich auch investieren, ich mache mal eine Auszeit, Bibelschule oder Seminare oder wie auch immer, dann ist Gott einfach da. Er ist unser Versorger, er kümmert sich und er kommt nie zu spät. Es gibt ja manchmal diesen Satz, wenn er, also, nee, kriege ich jetzt nicht so, aber er kommt nie zu spät. So, ich denke gerade noch drüber nach, aber ich komme nicht auf diesen Satz. Du weißt es, Barbara, sag doch mal ganz schnell. Genau, Gott kommt immer spätestens früh genug. Genau, diesen Satz hatte ich nämlich in meinem Kopf. Manchmal ist es auch so, dass es lange, lange dauert, aber dann kommt er und er kommt nicht zu spät. Und das ist total schön. Und dann dürfen wir ihm danken. Danken, dass er sich kümmert für unseren Job, für unsere Familie, für unsere Arbeit. Und er ist da und er versorgt uns. Ja, genau, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist so ein kurzes Vaterunser, aber was da alles drinne ist, ist schon Wahnsinn. Das Beste, was du jeden Tag tun kannst, ist, Gott um Vergebung zu bitten. Aber auch zu Menschen zu gehen, ey, da war ich ein bisschen schräg drauf oder es tut mir leid. Manchmal schaffen wir das eher, oder wenn man mal so im Bettchen liegt, ja Gott, bitte vergib mir meine Schuld, wasch mich nochmal rein, ja, und danke, dass deine Engel jetzt bei uns sind, dass du aufpasst, Amen. So, das können wir vielleicht ganz schnell beten, Gott um Vergebung zu bitten, aber manchmal kostet uns das mehr, zu einem Menschen hinzugehen und zu sagen, ey, ich glaube, da war ich nicht so nett zu dir, oder das war nicht so gut, was ich getan habe. Aber das ist genauso wichtig, dass wir hingehen zu unserem Nächsten, zu unserem Mitmenschen und auch sagen, es tut mir leid. Und ich weiß, als ich mich bekehrt hatte, wie gesagt, vor 27 Jahren, oi, ich war ganz schlimm. Und ich habe wirklich meine Eltern, auch vor allem meine Mutter, zur Weißglut gebracht. War ganz frech. Und als ich noch zu Hause gewohnt hatte, da hatten wir uns gestritten und ich habe mir ganz schlimme Sachen an den Kopf geworfen und auch freche Wörter. Und dann bin ich nach oben in mein Zimmer und ich wusste, das war nicht gut. Und ich wollte mich entschuldigen. Ich konnte es nicht. Ich habe es nicht gelernt. Und da war ich Christ geworden, aber ich wusste, jetzt musst du irgendwann anfangen, dich auch zu entschuldigen. ich glaube, ich, also es war so schwer. Ich sagte, jetzt gehst du gleich runter. Nein, jetzt gehst du nicht runter. Jetzt gehst du runter und sagst einfach, Entschuldigung, aber ich habe das fast nicht aus meinem Mund gekriegt. Ich habe es fast nicht aus meinem Mund gekriegt. Da habe ich gesagt, so, du gehst jetzt runter, setz dich hin, dann zählst du bis drei, denk nicht viel drüber nach und sag einfach, es tut mir leid. Dann bin ich runter, habe gezählt, eins, zwei, zweieinhalb und also wie bekloppt. Aber ich weiß, ob ihr das auch kennt. Ich weiß es nicht. Mir fiel das so schwer, dieses Wort, es tut mir leid. Und nachher auch in unserer Ehe, Andreas konnte es immer gut. Oh, jetzt habe ich mich manchmal gewunden, mich zu entschuldigen. Und jetzt aber über die Jahre habe ich es so, also recht gut gelernt. Natürlich gibt es immer noch Situationen, aber es fällt mir Gott sei Dank nicht mehr so schwer. Und ich kann wirklich ganz oft schnell hingehen, ey, das tut mir leid. Und kostet uns ja nichts, aber hier drinnen ist ganz viel, was sich dagegen sträubt. Und das tut so gut, wenn wir dann wieder miteinander unterwegs sind. Und sonst trennt uns da einiges. Und wir können noch einen Schritt weitergehen. Im Psalm 139, 23 steht, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Wollen wir das, dass Gott wirklich so tief guckt? Ich weiß nicht. Betet jemand so? Da gehört schon was zu. Hey Gott, zeig mir doch, bin ich hier auf dem falschen Weg oder so? Also ich will mir das immer mehr und mehr auf meinen, wie sage ich, Zettel hört sich doof an, aber ich möchte da hinkommen. Ich möchte, dass das mein Gebet wird, mehr und mehr. Herr, zeig mir, wenn da was falsch ist, dann zeig es mir. Genau, und dann geht Jesus nochmal einen Schritt weiter und vergib auch den Menschen um dich herum. Er sagt, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben sollen. Und es gibt so viele Menschen, die dir einfach Böses tun, die übel über dich reden, die dich verletzt haben. Ich hatte jetzt letzte Woche eine Situation. Ich habe gedacht, ich habe jetzt was Gutes gemacht, wollte was klären. Auf einmal habe ich voll einen auf den Deckel gekriegt. Ich habe nur innerlich gedacht, was für ein... Das kann nicht wahr sein. Der hat mich so runtergeputzt. Und dann musstest du dich ja noch beherrschen, aber hast nur gedacht, das gibt's nicht. Also ich war so verletzt, ich habe mich so geärgert. Und das habe ich so ein bisschen mitgenommen auf die nächsten Situationen. Und das kann dir den ganzen Tag vermiesen, solche Situationen. Und oft ist es so, dass der andere gar nicht weiß, was er mit dir gemacht hat. Das ist oft gar nicht, du bist nur ein Auslöser für irgendwas und kriegst was ab. Und dann gehst du den Tag mit schlechten Gefühlen um oder rum und auch mit einem Herzen, was dich sauer gemacht hat. Und dann kriegen das wieder, das war eben so, andere von mir ab. Das hat sich nur verlagert. Er hat mich angemacht, ich habe dann andere angemacht, weil ich nicht so schnell vergeben konnte. Und da möchte ich hin, dass ich ganz schnell dahin komme, ich vergib dir. Es gibt auch den tollen Satz, bevor du mich kränkst oder bevor du mich beleidest, habe ich dir schon vergeben. Oh, da möchte ich mal hinkommen. So frei zu sein, ich vergib dir. So, genau. Und das Schönste ist ja, du bist frei. Es geht ja um dich. Dein Herz ist frei und du kannst den anderen mehr begegnen, das ist ja das Schöne. So, und zum vorletzten Punkt. Dieser vorletzte Punkt, den haben wenige Christen in der Gebetszeit. Und das ist eben halt, dass wir Stellung auch gegen den Feind beziehen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Leider haben wir der Satz ist falsch eingeprägt bei uns. Eigentlich müsste der heißen oder ist auch in einer anderen Bibel besser übersetzt, in der neuen Genfer Übersetzung steht, und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Weil es ist ja so, dass Gott eigentlich nicht zum Bösen verleiten kann. Und mit anderen Worten können wir auch sagen, Herr, wenn die Versuchung kommt, dann gib mir die Kraft, Nein zu sagen. Dass wir sagen, nein, weil es ist schon schräg, wenn ich daran denke, Gott, du lässt das jetzt extra zu und willst mich versuchen. Klar kommen wir in Prüfung, aber es ist jetzt nicht so, dass Gott uns ganz bewusst jetzt versuchen will. Und deswegen dieses, und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Dahinter steckt jemand. Und dahinter steckt nämlich der Teufel. Wir wollen es ja manchmal nicht so gerne hören, aber der Teufel ist ein Lügner und er kommt mit Lügen. Er kommt, hey, das soll jetzt gut sein? Was soll jetzt daran gut sein, was mir begegnet? Ich bin krank oder ich bin jetzt schon jahrelang krank, habe schon chronisch oder so. Was soll daran gut sein, Gott? Ich verstehe es nicht. Wo ist das jetzt gut? Aber Gott lässt das zu, aber wir dürfen mit Gott gehen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir uns nicht vom Teufel einpflanzen lassen, dass Gott nicht gut ist. Weil das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig für uns, dass wir es im Kopf und im Herzen haben. Gott ist gut und der Teufel kommt immer mit Lüge. Oder du hast das und das nicht richtig gemacht, deswegen hast du das jetzt oder dies. Oder du hast dich richtig vergeben und. Aber Gott sagt das ganz anderes. Wenn du mir deine Sünden bekennst, so ist er treu und gerecht. Und dann brauchen wir da nicht mehr wieder hochholen. Dann hat er uns vergeben. Und da ist jetzt auch wieder ganz wichtig, dass wir wissen, Gott ist gut. Da ist wieder diese Beziehung im Mittelpunkt. Oder es passieren Dinge, wo der Teufel dich einfach auch versucht. Er ist böse. Er will, dass wir ja fallen, dass wir keine Beziehung zu Gott haben. Das ist einfach sein Plan. Er möchte, dass wir nicht ganz eng Hand in Hand, face to face, wie Mose mit Gott unterwegs sind. Und er bemüht sich um alles. Er bemüht sich so sehr, dass wir nicht dahin kommen. Und manchmal sind es nur die Kleinigkeiten. Ich habe doch letzte Woche auch noch erzählt, dass mir diese Nähschachtel runtergefallen ist. Ich hätte mich ärgern können, ich hätte rumschreien können oder vielleicht kennt ihr das auch. In der Küche ist alles voll. Ich habe mir ein Wasser eingeschenkt, bang, das ganze Wasserglas fällt um. Jetzt muss ich alles hochheben, abtrocknen, sauber machen. Und so Situationen, die dann einfach da sind, wo wir denken, nee. Und dann sage ich manchmal ganz bewusst, nee, Teufel, du kriegst mich jetzt nicht. Ich werde mich nicht ärgern und ich werde das einfach aufräumen und ganz ruhig bleiben. Und in Epheser 6, Vers 12 steht nämlich, denn unser Kampf ist nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Manchmal muss ich mir auch bewusst machen, mein Mann ist nicht mein Feind, meine Kinder sind nicht mein Feind, meine Freundin, mein Arbeitskollege. Manchmal ist es ja so, es gibt ja Streit, es gibt ja Sachen, aber dahinter steckt jemand, der will uns auseinander machen oder in der Ehe oder dass wir nicht eins sind. Und das muss uns bewusst sein. Genau. Dass wir lernen, dem Teufel zu widerstehen. Und dann heißt es, dann flieht er. Dass wir auch sagen, nein, du kommst hier jetzt nicht durch, du kriegst mich nicht. Das dürfen wir auch. Aufstehen, kämpfen, beten, weitergehen. Denn es gibt einen Gegenspieler. Und das muss uns manchmal auch bewusst sein. So, und jetzt das Letzte. Das finde ich auch so befreiend. Dein ist die Kraft und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Vertrau auf Gottes Möglichkeit. Oh, wenn ich alles tragen müsste, wenn ich für alles verantwortlich wäre, das würde mich doch fertig machen. Und ich komme in den letzten Jahren oder Monaten, ich komme da mehr und mehr rein, zu merken, ey Gott, du hast die Verantwortung, du machst. Und ich erlebe das, er kommt wirklich nie zu spät. Oder wo ich denke, ey, der hat jetzt abgesagt, wir wollen das machen, den hat der abgesagt. Und dann sage ich mal, nee, Rosi, du bleibst jetzt ruhig, du ärgerst dich nicht. Es fügt sich alles. Und ich lerne loszulassen und in diesen Punkten zu sagen, ich bleibe ruhig, ich habe mein Herz ruhig in Gott und vertraue dir und du wirst es machen. Und siehe da, es klappt. Nicht immer, aber dann kommt eine andere Situation. Aber ich lerne mehr und mehr loszulassen und ich merke, da entspanne ich mich, da werde ich doch gelassen. Das schlägt sich auf meinem Umfeld aus. Und es ist so schön zu wissen, dass Gott die Kraft hat und dass er die Macht hat. Und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit, dass er es ist. Ich muss die Welt nicht retten, aber ich darf ihm vertrauen. Und das ist ja meist das Schwerste. Ne? Was er von uns will, ist Glauben und Vertrauen. Hört sich so easy an. Glaub, vertrau. So, und das ist der Punkt. Und zum Schluss möchte ich noch zwei Verse vorlesen und dann bete ich. In 1. Johannes 5, 14 bis 15 steht, und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Ist doch auch Hammer, ne? Und dann Jeremia 32, Vers 17, ach Herr, mein Gott, durch deine gewaltige Kraft und Macht hast du Himmel und Erde geschaffen. Dann kannst du dich ja auch um mich kümmern, ne? Nichts ist dir unmöglich. Genau. Und ich wollte euch diesen Zettel mitgeben. Nehmt ihn doch mit. Macht doch mal ein, nicht, was heißt Experiment. Nimm doch jetzt mal diese Woche, jeden Morgen, 10, 15 Minuten, geht das doch mal durch und schaut doch mal. Wenn ihr das wirklich macht, ich glaube ganz fest, dass Gott etwas tun wird in eurer Beziehung zu dem anderen, in eurem Gebetsleben. Genau, das war jetzt ein bisschen viel. Ich habe gedacht, mache ich das auf 2 Predigten, aber ich wollte das jetzt nicht cutten. Vielen, vielen Dank, dass ihr so viel Geduld hattet, dass ihr zugehört habt. Aber nehmt den Zettel mit und betet das mal durch und lasst es in eurem Herzen bewegen. Gut, dann bete ich zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns ja dieses Vaterunser gegeben hast. Da steckt so, so, so viel mehr drin. Und das Wichtigste ist wirklich, dich als Papi zu erleben. Und du sorgst dich, du kümmerst dich. Wenn wir uns um dein Reich kümmern, kümmerst du dich um unser Reich. Und wir dürfen vergeben, wir dürfen loslassen, wir dürfen ein befreites Herz haben, Herr. Und dein ist die Kraft und die Macht. Und du bist groß, mächtig und herrlich. Lass uns das doch sehen und erkennen, wie groß du bist und dass du alles kannst und alles ist dir möglich. Und ich danke dir dafür, dass du mit uns bist. Und ich bitte dich jetzt auch so sehr, dass wir auch als Gemeinde dahin kommen, dass wir Beter werden, dass wir Menschen sind, die aufstehen, die den anderen sehen, die dein Reich sehen. Und ich danke dir, dass wir einander haben dürfen. Ich bin dir so dankbar für unsere Gemeinde und ich freue mich total über das, was noch alles kommen wird. Halleluja, ich preise dich und dir alleine gebührt alle Ehre. Danke, Jesus. Amen.